So, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Auch diejenigen, die jetzt da per Livestream dabei sind, herzlich willkommen. Ja, es scheint Ferienzeit zu sein, ist es so, oder? Daran sieht man es immer. Gut, meine Frau ist Lehrerin, daran sehe ich es auch. Aber man sieht es auch hier herinnen. Gott hat nicht Urlaub, Gott hat keine Ferien, da sind wir sehr dankbar. Und wir dürfen immer wieder neu auf Gottes Wort hören. Ja, Erweckung unter dem Volk Gottes. Und Patrick, hast du schon angesprochen. Ich möchte heute diese Predigtserie abschließen. Und hoffe, dass ich den Sack gut zubinden kann, dass also so die Hauptbotschaft dieses Propheten dann auch bei uns hängen bleibt. Ich möchte zu Beginn gleich den Text lesen, den Predigttext lesen und dann uns da Schritt für Schritt hineinführen in das Wort Gottes. Haggai 2, die Verse 20 bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats folgendermaßen. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Heidenvölker vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag spricht der Herr der Herrscher: Werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiels? Mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleichmachen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Amen, das ist Gottes Wort. Wie Patrick gebetet hat für mich, vor der Predigt habe ich innerlich für euch gebetet. Dass genauso wie es wichtig ist, dass ich die richtigen Worte habe, ist es auch wichtig, dass ihr Ohren habt zum Hören und ein Herz, das bereit ist, auf Gottes Wort zu hören. Und wir sehen, dieser Text, und das ist kein banaler Text. Das ist ein Text, der uns auch also als Ausleger schon so manche Fragezeichen in unserem Hirn aufkommen lässt. Aber wir wollen Schritt für Schritt schauen, dass wir da zu einem Ergebnis kommen. Die Hauptaussage dieser letzten Botschaft, der vierten Botschaft Haggais, ist Sieg. Sehr wichtig. Sieg, das ist die Hauptbotschaft. Die feindlichen Mächte werden letztlich überwunden werden. Und an diesem Tag geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal. Also an einem Tag haben wir zwei Prophetien, die letzte haben wir vorher gehört. Und am selben Tag hat Gott spezifisch für den Zerubabel eine Botschaft. Und Zerubabel, haben wir schon kennengelernt, ist der Statthalter von Juda. Er ist sozusagen der politische Führer, der neben dem Hohepriester eine wichtige Rolle gespielt hat in dem ganzen Prozess dieses Wiederaufbaus des Tempels. Und ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen der Text bereits bekannt vorkommt. Denn das haben wir doch schon mal gehabt, dass Haggai gesagt hat: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Das war in Kapitel 2, Vers 6. Das war die zweite Botschaft Haggais. Da sehen wir ähnliche Aussagen. Da hat doch der Prophet schon damals gesagt, dass Gott ihm aufgetragen hat: Ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und ich werde alle Heidenvölker erschüttern. Und heute lesen wir auch wiederum von diesen Heidenvölkern, von den Mächtigen, von den Königreichen, die erschüttert werden. Das sind also die Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede zwischen den Texten. Heute geht es im Speziellen um die Macht der Königreiche. Es geht um den Sieg über die feindliche Mächte. Das steht im Mittelpunkt. In der zweiten Botschaft war im Mittelpunkt die Kostbarkeiten der Heidenvölker, also die Pracht. Wir haben auch dann gelesen vom Silber und Gold. und von dem Haus, dem Tempel, den sie ja dabei sind zu bauen. Gott wird diesen Tempel mit Herrlichkeit erfüllen. Und auch hier sehen wir die unterschiedlichen Schwerpunkte. In der zweiten Botschaft die Herrlichkeit des Tempels. Und das kann man sagen, ist der gottesdienstliche Aspekt, der priesterliche Aspekt des Sieges und der Macht Gottes. Gott sagt, letztlich werden alle Nationen dem lebendigen Gott die Ehre darbringen. Das lesen wir am Ende der Bibel in der Offenbarung. Heute Schwerpunkt der politische Führer, Zerubabel und die politischen Mächte. Die Königreiche wird Gott umstürzen. Und deswegen habe ich den Titel gewählt, der Führer des Volkes Gottes. Aber eben der wahre Führer des Volkes Gottes. Und das werden wir jetzt erst entfalten. Wenn wir uns einmal einen kurzen Überblick verschaffen über diese vierte Botschaft des Propheten. Immer wieder ist es wichtig, dass wir uns die Situation der Leute vor Augen führen. Wir haben schon vieles davon gehört. Heute speziell bezogen auf den politischen Führer, den Statthalter von Juda, Zerubabel. In welcher Situation befindet er sich? Er ist gnadenhalber von dem persischen König eingesetzt als Statthalter. Gnadenhalber. Er kann nicht sagen, jetzt machen wir das oder jetzt machen wir das oder jetzt machen wir das. Er darf nichts machen, was nicht der persische König ausdrücklich erlaubt. Er ist also Statthalter, er ist ein Führer des Volkes Gottes, aber doch nicht wirklich. Der wirklich das Sagen hat, ist der persische König. Und noch dazu sind sie bedrängt von umliegenden Völkern, die ihnen Schwierigkeiten bereiten, und mittendrin ein Zerubabel. Wie ging es dem in der Nacht, wenn er so geschlafen hat und vielleicht um 3 Uhr morgens aufgewacht ist? Dem ist es nicht gut gegangen. Der hat sich Gedanken gemacht, wie geht das weiter? Wie wird sich das entwickeln? Kann unser Volk überleben, dieses kleine Häuflein? Kann es überleben? Können wir uns behaupten gegen diese umliegenden Mächte? Und wie wird der persische König, ist er uns wohlgesonnen? Der eine kommt, der andere geht. Der eine ist wohlgesonnen, der nächste sagt, die Pfeife auf die Juden. Das weiß er ja nicht. Und er denkt sicher zurück an die Glanzzeiten der Monarchie. Der Höhepunkt der Monarchie war unter dem König Salomo. Und dort hat sich bewahrheitet, was Gott bereits im 5. Buch Mose gesagt hatte, wo er den Segen für das Volk Gottes beschrieben hat. Dort hatte Gott gesagt, Israel soll zum Haupt sein und nicht zum Schwanz. Zum Haupt, zur führenden Nation der ganzen Welt. Und da sagt jetzt der Zerubabel, na super, ich bin nicht Haupt. Ich bin bestenfalls ein kleiner Schwanz in den Händen eines weltlichen Führers. Und das ist ganz parallel zu dem, was wir beim Tempel gesagt haben. Auch der Tempel war im Vergleich zum salomonischen Tempel ein mickriger, ein armseliges Haus. Und so schenkt Gott, wie er damals in dieser zweiten Botschaft einen Blick in die zukünftige Herrlichkeit des Tempels geschenkt hat, schenkt Gott jetzt einen zukünftigen Blick in die Frage, wer wird herrschen? Wer wird der Weltherrscher sein? Und da sagt ihm Gott, dass er den Zerubabel nehmen wird und er ist als Knecht des Herrn beschrieben und er wird als Siegelring Gottes beschrieben. Eine gewaltige Aussage. Ein Siegelring eines Herrschers ist das Machtinstrument. Wenn du etwas schreibst, Siegelring gültig. Und so will Gott den Serubabel zu einer Autoritätsperson machen. Eine Person, die Autorität, Vollmacht hat. Und Gott möchte den Serubabel ermutigen. Gott möchte den Serubabel ermutigen. Inmitten dieser Schwierigkeiten, in denen er drinnen steckt, will er ihn ermutigen und ihm das große Bild der Geschichte Gottes aufzeigen. Gott will ihm sagen, Serubabel, es bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Ich habe einen Plan und dieser Plan ist gewaltig. Ich, Gott, ich, Yahweh, der Herr Scham, werde diese Königreiche, die du jetzt siehst, umstürzen. Und die Verheißung Gottes wird sich bewahrheiten. Geschwister, und wir brauchen, genauso wie Serubabel, brauchen wir dieses große Bild. Es kann uns sonst zur Frustration führen. Da irgendein Konflikt, da irgendeine Frustration, da irgendetwas. Wir können auch in unserem Alltag als Einzelperson, als Gemeinde nur überleben und nur siegreich sein, wenn wir das große Bild vor Augen haben. Und so schenkt uns Gott durch sein heiliges Wort immer wieder das große Bild, damit wir ermutigt werden. Gerade letzte Woche, oder war es vorige Woche, weiß nicht mehr genau, habe ich mit einem Bruder über das gesprochen, wo ich ihn ermutigen wollte, an einer Ausbildung teilzunehmen. Und er sagt, boah, da ist so viel Probleme mit Kindern und Haus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und die Frage ist, können es wir uns leisten, in so schwierigen Umständen für das Reich Gottes zusätzlich zu investieren? Können wir uns das leisten? Und die Antwort muss jeder selber finden. Aber ich habe schon oft erlebt, dass gerade dann, wenn ich vorangehen will, massive Schwierigkeiten kommen. Und dann ist die Frage, lasse ich mich von den Schwierigkeiten so vereinnahmen, dass ich nicht mehr vorangehe, oder sage ich, das große Bild Gottes ist klar. Und ich will Teil dieses großen Bildes Gottes sein. Aber wie gesagt, Geschwister, keine Pauschalantworten, kein Druck, das entscheidet jeder selber. Wir sind nicht eine Kirche, eine Gemeinde, die den anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Wir können ermutigen, wir können motivieren. Die Entscheidung, die Freiheit hat jeder selber. So, nun kommen wir zu diesen kleinen, zu diesen Details dieser Prophetie. Und ein ganz wichtiges Detail dieser Prophetie ist das, dass Gott den Serubabel zu einem Siegelring machen möchte, zu einer Autoritätsperson machen möchte. Er nennt ihn, wie gesagt, auch mein Knecht. Das ist ein wichtiger Begriff in der Heiligen Schrift, der immer und immer wieder auftaucht, der Knecht des Herrn. Und so bezeichnet Gott den Serubabel und verheißt ihm diese Dinge. Und wenn wir jetzt von diesem Siegelring lesen, dann müssen wir an ein Wort denken, das Gott durch den Propheten Jeremia zum Großvater von Serubabel gesprochen hat. Der Großvater von Serubabel war der König Jojachin, noch vor dem Exil. Und zu diesem König hat Gott ein Wort gesprochen durch den Propheten Jeremia. Da heißt es, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja ist der König Jojachin, scheint irgendwie ein Kosename zu sein oder so eine Abkürzung. Nicht der Johannes, sondern der Hans. Nicht der Josef, sondern der Sepp. Nicht der Jojachin, sondern der Konja. Und er war auch wirklich sehr jung. Der war 18 Jahre alt, also es war noch ein Jüngling, kann man sagen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja, der Sohn Jojachims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich dich doch von dort wegreißen. Gott sagt, wenn er eine Autoritätsperson ist, dieser König, Konja oder Joachim, Gott wird den Siegelring abreißen und wegwerfen. Und ich werde ihn in ein anderes Land schleudern. Dort werdet ihr sterben. Das sagt Gott zu diesem König Joachim. Das ist ein Fluchwort. Das ist ein Fluch über das davidische Königsgeschlecht. Und es scheint, dass Gott den Segen vom Hause Davids wegnimmt. Und das ist schwierig, denn dem Hause Davids ist verheißen die Weltherrschaft. Und jetzt dieses Fluchwort über den Großvater von Zerubabel. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ich fange mit dem König Josia an, weil der ist vielfach bekannt. Das war ein Reformkönig. Das war ein Mann, der ist mit Gott gegangen, inmitten des Wahnsinns, der schon damals geherrscht hat. Dessen Sohn war Joachim, von dem wir da jetzt gelesen haben. Das ist der da. Und in den Tagen Joachims, als er König war, haben die Weltreiche Babylon und Ägypten, die haben gekämpft um die Vorherrschaft der Weltregierung, kann man sagen. Und wenn ihr ein bisschen die Geografie im Kopf habt, dann ist Israel mittendrin. Ja? Ägypten zieht von Süden nach Norden, die Babylonier von Norden nach Süden, zack, 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 und immer durch Israel. Mittendrin König Joachim, der diese Probleme mitbekommt, und die Babylonier besiegen die Ägypter. Und weil die mit Ägypten nicht genug haben, machen es gleich Schwierigkeiten in Juda und in Israel auch. Und jetzt kommt der König Joachim an die Macht als 18-jähriger junger Mann für 3 Monate. Und nach 3 Monaten ist fertig, dann verschleppt Nebukadnezar, der Babylonier, die Leute ins Exil. Und das ist genau das, was hier Jeremia geweissagt hat. Und das ist eingetreten, dass das Volk Israel ins Exil musste und dass auch König Joachim ins Exil musste, und er ist tatsächlich auch in Babylon gestorben. Er ist nie mehr zurückgekommen. Aber es geht weiter. Ich habe gesagt, Zerubabel, also eher dieser ist der Großvater von Zerubabel, denn Joachim wurde dann im Exil begnadigt, konnte aus dem Gefängnis. Er hat einen Sohn gezeugt, Shealtiel, und der hat wiederum den Zerubabel gezeugt, und der ist zurückgekehrt mit dem Hohepriester Jeschua und mit einem Überrest des Volkes. Und so sehen wir, dass durch die heutige Prophetie, die wir gelesen haben, die Verheißung am Königshaus David wieder aufgegriffen wird. Gott wirft den Siegelring weg und Gott steckt den Siegelring wieder an seine Hand in Form eines Nachfahren aus dem Geschlecht Davids. Aber es geht weiter, denn dieser Zerubabel ist ein Vorfahre von Jesus Christus. Matthäus 1, der Stammbaum Jesu, da finden wir diesen Zerubabel. Er ist ein Vorfahre Jesu. Und wir haben hier etwas, eine Eigenart der prophetischen Botschaft, der Prophetie, dass dieser Zerubabel als ein Vorbild für Jesus Christus dient. Denn das, was wir hier gelesen haben in dieser Prophetie, das ist zu den Tagen des Zerubabels nicht erfüllt worden. sondern das ist eine Prophetie, die geht weit über die Tage des Serubabels hinaus. Und Serubabel dient als ein Vorbild für Christus, für Jesus Christus. Jesus Christus ist eben der wahre Führer des Volkes Gottes. Er ist der wahre Knecht des Herrn und der wahre Siegelring sozusagen. Denn wir haben viele Prophetien auf den Knecht des Herrn aus dem Propheten Jesaja. Und wir haben eine ganz wichtige Prophetie über die Weltherrschaft im Psalm 2. Und das sind alles Texte, die auf Jesus Christus hinweisen. Und als Jesus von den Toten auferweckt war, was sagt er zu den Jüngern? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Macht gehört Jesus Christus. Und Jesus sagt dann, geht nun hin und macht alle Völker, alle Heidenvölker zu meinen Jüngern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, beziehungsweise wollen uns daran erinnern, dass Jesus Christus am Kreuz alle Mächte der Welt besiegt hat. Also eine ganz klare Aussage des Neuen Testaments, dass Jesus am Kreuz alle Mächte der Welt besiegt hat. Ich lese gerade ein bisschen in der Kirchengeschichte. Übrigens ein wichtiges Thema. Ich rate jedem von euch, euch einmal mit Kirchengeschichte zu beschäftigen. Es gibt hier ganz gute Bücher, die für jedermann geeignet sind, die nicht total kompliziert sind. Und ich lese gerade die Kirchengeschichte des Eusebius. Eusebius ist ein Kirchenvater. Aus dem 3. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert hat er gelebt. Und er hat die Geschichte der Kirche beschrieben von der Geburt Jesu weg bis zu den Aposteln und dann bis zu seinen Tagen, in denen er gelebt hat. Also er ist ein Kirchenvater. So nennt man diese Leute. Der alten Kirche. Und es ist interessant, was dieser Eusebius über die Weltherrschaft sagt. Für mich ist es immer interessant zu sehen, was diese alten Theologen gesagt haben. Er nimmt Bezug auf ein Werk eines Geschichtsschreibers, Josephus, wo er über die Weltherrschaft schreibt. Und dieser Josephus hat das auf den Kaiser Vespasian bezogen. Der Josephus hat gesagt, in der Schrift gibt es eine Prophetie auf einen Weltherrscher, und der Josephus hat geglaubt, das ist der Kaiser Vespasian. Und jetzt sagt der Eusebius, doch Vespasian herrschte nicht über den ganzen Erdkreis, sondern nur über das Römerreich. Mit größerem Recht kann man sagen, die Weissagung beziehe sich auf Christus, zu welchem der Vater gesagt hatte, bitte mich und ich werde dir die Völker als dein Erbe und die Grenzen der Erde als dein Eigentum geben. Und er bezieht sich auf Psalm 2. Denn gerade zu jener Zeit war es, dass die Stimme der heiligen Apostel in alle Welt hinausdrang und ihre Worte bis an die Grenzen der Erde. Bumm. Interessant, oder? Ein Kirchenvater, ein Vertreter der alten Kirche deutet die Weltherrschaft Christi auf die Weltmission. Und ich finde das sehr interessant. Das sind Gedanken, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Weil wir neigen dazu, die Welt von unserem Gesichtspunkt aus zu betrachten. Und wir vergessen oft, was schon alles geschehen ist und was Gott schon alles gemacht hat und wann Gott die Prophetie gegeben hat, die wir im Propheten Haggai gelesen haben. Also ich möchte es so zusammenfassen, es ist ein interessanter Gedanke. Und dieser Gedanke kommt dann auch zum Ausdruck letztlich, dass sich das Christentum sogar gegen das Römische Reich durchgesetzt hat. Das ist ein unglaublich interessanter Gedanke, den wir nie vergessen dürfen, dass das Christentum, die frühe Kirche, stärker war, die Macht Gottes stärker war als dieses Römische Reich. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Prophetie, wie wir sie gelesen haben, in Haggai über den Serubabel und so weiter, ich glaube, es hat schon noch eine zukünftige, eine weitere Bedeutung. Und wir können dann von sogenannten endzeitlichen Tag des Herrn sprechen. Dem Tag, an dem Gott das Gericht endgültig über diese Welt sprechen wird. Und wir lesen ja von eben diesem jenem Tag und wir lesen davon, dass der Herr der Herrscharen das vollbringen wird. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff der Herr der Herrscharen, Yahweh der Herrscharen, schon einmal so bewusst geworden ist. Yahweh, der Herrscher, das ist der König, der Herr der himmlischen Engelheere, die wir auch in den Visionen über den Himmel sehen. Im Buch Hesekiel, in der Offenbarung sehen wir, dass Gott umgeben ist von einem himmlischen Heer. Er ist Yahweh, der himmlischen Herrscharen. Er ist ein Kriegsherr, sagt die Heilige Schrift. Und so lesen wir zum Beispiel im Propheten Daniel, dass ein Fels nicht von Menschenhand losgebrochen wird und alle Weltreiche zerschmettern wird. Nicht von Menschenhand. Es ist Gott, der diese Weltreiche zum Erliegen bringt. Und so ist Babylon verschwunden, Persien verschwunden, Griechenland gekommen und verschwunden. Die Römer sind gekommen und verschwunden. Gott ist der Weltherrscher und Gott greift in die Geschichte ein, wie er es immer und immer wieder getan hat. Wer hat das Heer der Ägypter besiegt, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist? Die haben keine einzige Kampfhandlung gehabt, die Israeliten. Sondern Gott hat dieses Heer im Roten Meer vernichtet, weil sie das Volk Gottes töten und umbringen wollten. Und so ist es vielfach in der Geschichte vorkommen, dass Gott vom Himmel her eingreift, so wie es wir auch hier lesen, dass Gott Himmel und Erde erschüttern wird. Und auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung lesen wir, wie die Völker versammelt sind, dass Feuer vom Himmel kommt. Das Volk Gottes kämpft in dem Sinn gar nicht, sondern Gott ist es, der diesen Kampf vollführt. Und jetzt bin ich wieder bei uns, Geschwister. Auch wir sind in einer gottfeindlichen Welt. Die Leute interessieren sich nicht für Gott. Es ist ihnen egal. Beziehungsweise geht es sogar so weit, dass alles okay ist, Hauptsache du bist kein Christ. Also das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir in einer gottfeindlichen Welt leben. Und wir sehen uns dieser Welt gegenüber. Wir müssen in dieser Welt leben. Und die Frage ist, wie können wir überwinden? Die Antwort ist dieselbe, die Gott dem Serubabel gegeben hat. Gott selbst wird eingreifen. Wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nicht das Schwert ergreifen. Jesus sagt, jeder, der das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Sondern wir dürfen als Jünger Jesu das Wort Gottes, und das wird ja auch als Schwert bezeichnet, oder? Das Wort Gottes verkündigen und das Wort Gottes wird die Feinde Gottes zum Schweigen bringen. Und das möchte ich uns auch als Ermutigung zusprechen. Wir leben in einer gottfeindlichen Welt und wir leben in einer Welt mit unlösbaren Problemen. Ich Niemand kann diese Corona-Krise wirklich lösen. Es wird zwar behauptet, aber es funktioniert nicht. Oh, das ist ja nur eines von vielen, vielen Problemen. Jetzt werden ja schon weitere Probleme an die Wand gemalt. Der Blackout, der große Blackout. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das kommt, dass plötzlich über Wochen und Monate kein Strom mehr sein wird, weil alles zusammenkracht. Kann ich mir vorstellen. Was machen wir dann? Wie gehen wir damit um? Welche Hoffnung haben wir? Die Welt hat keine Hoffnung, aber wir haben eine Hoffnung. Und das ist, weil Gott uns Verheißungen gegeben hat und weil er ein prophetisches Wort gegeben hat. Und die Heiligen Schriften sind uns zum Trost gegeben. Darum ist es so wichtig, dass wir die Heiligen Schriften lesen, weil sie uns zum Trost dienen. Damit möchte ich diese Stelle nicht weiter auslegen, sondern ich hoffe, ihr habt so den Grundgedanken wahrnehmen können. Ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich möchte noch einmal ganz kurz ein paar Dinge zu dem Buch Haggai, zu diesem Propheten Haggai, noch mal ganz kurz reflektieren. Was haben wir schon gehört? Was sind die Lektionen, die wir aus diesem Propheten lernen können? Denn ich habe das Ganze überschrieben mit der Überschrift Erweckung unter dem Volk Gottes. Das ist also wie eine Überschrift über das Ganze gewesen. Und Geschwister, wir brauchen auch Erweckung. Ich sehe das jeden Tag neu. Wir brauchen Erweckung. Das Werk, das Gott uns in die Hand gegeben hat, nämlich am geistlichen Tempel, an der Gemeinde zu bauen, Frucht zu bringen für das Reich Gottes, Frucht, die ewig bleibt, das können wir nicht mit unserer Kraft machen. Dazu braucht es die Erweckung Gottes, so wie der Herr den Geist des Volkes erweckt hat und sie kamen und machten sich an die Arbeit am Haus des Herrn. Genauso bete ich darum und bitte ich darum, dass Gott uns erweckt. Und was sind die Lektionen, die wir lernen können? Die erste Lektion, die wir lernen können, Erweckung braucht Zeit. Wenn ihr euch erinnern könnt, es sind 16 Jahre vergangen, von dem Zeitpunkt, wo das Volk aufgehört hat zu bauen, bis zu dem Moment, wo dann der Prophet gekommen ist. 16 Jahre, Gott ist geduldig. 16 Jahre, stell dir mal das vor. 16 Jahre von jetzt weg gerechnet in meinem Leben, da bin ich schon längst in Pension. Da haben meine Enkelkinder, sind dann schon fast schon erwachsen. Noch nicht ganz, aber fast. Für Gott ist das kein Zeitraum. Der schaut 16 Jahre zu. Also er hat nicht zugeschaut, er hat die Dürre geschickt, er hat an den Menschen gewirkt. Und dann erst schickt er den Propheten Haggai, als die Zeit reif war. Die haben 16 Jahre gebraucht. Und so bin ich immer wieder auch erstaunt über mich selber, wie lange ich brauche, dass ich Gottes Botschaft checke, bis ich es wirklich checke. Und Gott ist geduldig. Er sagt, ja. Wichtig ist, dass er es checkt sozusagen, als dass ich ihn vorschnell zu irgendetwas dränge, was dann nicht gut rauskommt. Und wir Menschen sind total eingefahren in unser Gedankengebilde. Und ich kann wirklich nur sagen, Erweckung braucht Zeit, wir brauchen Geduld. Und das sage ich jetzt auch zu mir und das sage ich jetzt zu uns allen. Wir brauchen mit unseren Geschwistern Geduld. Ich erkenne etwas, ich bin schon 5 Kilometer voraus und arbeite schon und hinter mir sind noch die Leute, die checken das noch gar nicht, unter Anführungszeichen. Ich brauche Geduld. Und das möchte ich uns zurufen. Wir brauchen Geduld. Aber Gott wirkt. Er wirkt. Und wir müssen barmherzig sein miteinander. Wie gesagt, ich bilde mir ein, etwas gecheckt zu haben. Der andere checkt es noch nicht. Wie gehe ich mit ihm um? Ich kann nur sagen, Geduld und Barmherzigkeit. Denn ich bin selber nicht besser. Leute müssen mit mir auch Geduld haben. Das Zweite, Erweckung hängt mit unserem Gottesbild zusammen. Wir haben gesehen, dass die Leute ein falsches Gottesbild haben. Die haben gesagt, ja, jetzt ist nicht die Zeit für den Tempelbau. Gott hat das nie gesagt. Und plötzlich greift Gott ein und sie beginnen, Gott wieder zu fürchten. Das bedeutet, sie haben Gott wieder als Realität in ihrem Leben ernst genommen. Und ich kenne Phasen in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ja, Gott sagt zwar das, aber ich weiß nicht, ich bin so müde und es passt jetzt nicht und so. Und irgendwann kommt der Moment, dann lest du etwas und sagst, boah, das sagt ja Gott zu mir, das sagt Gott zu uns. Der lebendige Gott spricht durch sein Wort. Und ich beginne, Gott wieder als Realität in meinem Leben wahrzunehmen. Ich fürchte Gott und handle entsprechend. Also das Gottesbild ist so wichtig und wir müssen uns mit Gott beschäftigen aus der Heiligen Schrift. Keinen Jesus basteln, der uns in den Kram passt, sondern Jesus, so wie er in der Schrift geoffenbart ist. Erweckung braucht ein Umdenken. Sonst kommst du keiner Erweckung. Erweckung braucht Buße. Und das ist genau das, was das Wort Buße sagt. Das ist eine Sinnesänderung, ein Umdenken in meinen Gedanken, indem ich ein neues Gottesbild bekomme und dieses Gottesbild in mein Leben integriere. Und dann beginnt etwas Neues. Mein Herz als Zentrum meines Menschseins, wo auch das Denken und Erwägen sich abspielt, das muss verändert werden. Erweckung und Heilsgeschichte. Ich habe immer wieder in der Predigtserie darauf hingewiesen, dass Gott einen geschichtlichen Plan hat. Gott denkt und handelt in der Geschichte. Und darum haben wir in der Bibel unzählige geschichtliche Hinweise. Das ist in dem Jahr von dem und dem geschehen und dann und dann und dann. Aha, damals ist das geschehen. Und so sehen wir, wie Gott in der Heilsgeschichte handelt. Da gibt es eine Linie. Es gibt eine Vergangenheit. Es gibt Verheißungen Gottes, die in die Zukunft weisen. Irgendwo da drin in dieser Heilsgeschichte stecke ich als Person, stecken wir als Gemeinde, aber es geht weiter. Und wenn ich dieses heilsgeschichtliche Denken der Heiligen Schrift nicht kenne, habe ich ein Problem. In meiner Nachfolge, in meiner Jesus-Nachfolge, weil, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wie auch Serubabel in einer ganz bestimmten Situation steckt. Und er muss jetzt Entscheidungen treffen. Er muss jetzt bauen. Und das kann er nur, weil er Gottes Heilsgeschichte kennt. Und dann das letzte, Erweckung hat Gott als Zentrum und Ziel. Das ist ganz wichtig. Wir neigen ja dazu, dass wir uns selber zum Zentrum und zum Ziel machen. Ich fühle mich wohl in meinem Dienst. Ich habe diese und jene Frucht gebracht. Ich habe das gemacht. Das ist einfach falsch. Gott steht im Mittelpunkt von Erweckung. Geschwister, ich sehne mich nach Wachstum und Frucht. Ihr dürft mich hier nicht falsch verstehen. Ich sehne mich nach Wachstum und Frucht. Die Frage ist nur, warum sehne ich mich danach? Dass ich dann sagen kann, ja, bei uns in der Gemeinde, wir haben das super Wachstum. Geschwister, das ist jetzt übertrieben, was ich sage, aber ich höre das. Nein, ich möchte sagen, wenn Gott Wachstum schenkt, Gott sei die Ehre, er hat Wachstum geschenkt, er hat Frucht geschenkt. Wir freuen uns als Gemeinde über das Wirken Gottes und nicht darüber, was ich getan habe. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns verwendet. Gell? Also wirklich, wir dürfen uns wirklich freuen, wenn Gott uns verwendet. Aber die Ehre gebührt Gott. Deswegen schenkt Gott Erweckung, damit er geehrt wird. Das sind so ganz wichtige Botschaften, die habe ich auch auf dem Zettel noch draufgeschrieben. Könnt ihr noch drüber nachdenken für euch. Und ich möchte jetzt das Ganze mit einem Bibelvers abschließen aus dem 1. Petrusbrief, wo Petrus von diesem geistlichen Tempelbau spricht, in dem wir ja drinnen stecken. Petrus sagt zum Herrn, und damit ist gemeint zum Herrn Jesus kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, nicht unrein, ein heiliges Priestertum, um geistliche, reine, kann man sagen, Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Amen.